Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn man in einen Urlaub gefahren ist, zum Beispiel mit dem Auto unterwegs ist, dann ist die Hinreise schon mal ja ein richtiges Erlebnis. Man schaut sich die Gegend an, man ist überall mit den Augen und genießt schon diese Fahrt und sie dauert gefühlt eine gewisse Zeit und wenn man dann nach dem Urlaub auf der Rückreise ist, geht es irgendwie komischerweise sehr viel schneller. Man nennt das tatsächlich den Rückreiseeffekt. Also Effekte, so naja, so eine Art Wahrnehmungsstörung, die wirken halt so jeden Tag auf uns. Und da gibt es so ein paar sehr interessante, die wir euch für heute mal rausgesucht haben. Sascha, hast du diesen Rückreiseeffekt selber schon mal erlebt?
Ja, als du das gerade erzählt hast, André, ging mir tatsächlich unsere Reise nach Paris durch den Kopf, die wir im Herbst gemacht haben. Genau der gleiche Effekt, die gefühlt auch jetzt Monate später, ist genau das eingetreten, nämlich, dass die Hinreise deutlich länger gedauert hat als die Rückreise. An die kann ich mich kaum erinnern. Bei der Hinreise weiß ich, dass ich gedacht habe, jetzt können wir so langsam auch mal ankommen, gerade wenn man eben nicht so durch ganz spannende Gegenden fährt. Doch das kenne ich und das auch schon seit Jahrzehnten.
Ja, ich hatte das vor nicht allzu langer Zeit auf dem Weg ins Bildungszentrum. Da habe ich noch überlegt, Hinfahrt. Ich habe irgendwie so ein Hörbuch gehört oder sowas. Und das war, also ich habe richtig die Fahrt so ein bisschen auch genossen dann dahin. Und ich musste auf dem Rückweg eine andere Strecke fahren, weil die eine Strecke irgendwie, da waren Verkehrsbehinderungen, mein Navi hat mich also anders geführt. Es ging, dauerte also deutlich länger und trotzdem habe ich die Rückfahrt verkürzt wahrgenommen. Und da habe ich noch gedacht, irgendwie tickst du jetzt ja auch nicht so ganz richtig im Moment, aber es scheint so zu sein, dass diese Rückfahrt wirklich sehr viel kürzer wahrgenommen wurde, obwohl sie streckmäßig noch länger war.
Ja, ich finde das auch spannend. Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir in der 10. Klasse, das ist ja nun schon 2 bis 3 Tage her, mit dem Zug nach München gefahren sind. Und auch da kann ich mich daran erinnern, dass ich bei der Rücktour gedacht habe, mein Gott, was ging da schnell? Das ist, vielleicht mag auch die Aufregung oder die Ungeduld an das Ziel kommen zu wollen, an das erwünschte Ziel kommen zu wollen, da auch noch eine Rolle mitschwingen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist.
Ja, ich auch nicht. Und ich fand es irgendwie total spannend. Ich muss das bei der nächsten Tour unbedingt beobachten, ob das da wieder so ist. Aber ich meine mich zu erinnern, das auch schon öfter mal erlebt zu haben, dass einfach diese Rückreise gefühlt viel schneller ging.
Ah, ich habe eine Idee. Ja. Und zwar, auch wenn wir Umwege haben, so ist doch ein Großteil der Rückreise schon bekannt. Und ich glaube, jetzt klingelt bei mir was, beispielsweise, je älter wir werden, desto mehr scheint dieser Effekt ja auch zu sein, dass die Jahre so verfliegen. Und das hat häufig etwas damit zu tun, dass wir im Laufe der Jahre unsere Gewohnheiten ausprägen und ganz viel von dem machen, was wir immer machen. Und das fühlt sich eben an, als wenn die Zeit fliegt. Und wenn wir ganz viel ganz neu machen, dann fühlt sich die Zeit länger an, weil wir unser Gehirn ja auch viel mehr verarbeiten muss. Und das könnte ein Effekt sein, zumindest wenn wir die gleiche Rückreise haben wie auf der Hinreise, also die gleiche Strecke fahren oder eine ähnliche Strecke fahren, dass wir eben die ganzen neuen Eindrücke ja schon abgespeichert haben und die nicht mehr so prickelnd sind wie auf der Hinreise und das vielleicht deswegen kürzer vorkommt. Aber das ist auch nur die Idee.
Aber eine schöne Idee. Vor allen Dingen, da kann ich gerade total andocken. Wenn ich nämlich an früher als Kind an meine Sommerferien gedacht habe, waren 6 Wochen Sommerferien ein vollkommen unüberschaubarer Zeitraum. Also gefühlt war das eine halbe Ewigkeit. Und es fühlte sich auch im Laufe der Ferien immer so an. Und heute denke ich mir so, 6 Wochen, das ist so Schnips und weg sind sie. Also wie schnell geht sowas? Gerade wenn man vielleicht doch auf irgendwas sich irgendwie so ein bisschen freut, dann vergeht so eine Zeit durchaus auch mal schneller. Kann allerdings auch mal langsamer gehen. Ich weiß auch nicht so genau, womit das zusammenhängt. Ich denke da jedes Mal drüber nach, wenn es mir passiert. Aber das könnte natürlich eine Erklärung sein, was du gerade gesagt hast.
Ja, vielleicht brauchen wir dafür mal einen Wahrnehmungspsychologen, der uns das aufschlüsseln kann, warum das so ist. Aber das weiß ich, dass wir eben, dass zwar Zeit sehr schnell vergeht, wenn wir was Neues machen, was Schönes machen, das ist ohne Frage so, aber so im Rückblick kommt sie uns länger vor, weil sie besser abgespeichert ist. Das, was ich jeden Tag mache, speichere ich ja nicht ab, aber wenn ich das erste Mal am Golfschläger stehe, das erste Mal einen Fußball trete oder einen Tennisball schlage oder sowas, das bleibt eher haften, weil das neuer ist und ich mich da viel bewusster damit auseinandersetzen muss.
Ja, und so sind ja ganz viele Effekte, die eigentlich eine Wirkung auf uns haben, wir sie aber gar nicht so richtig wahrnehmen, uns dessen manchmal auch gar nicht so bewusst sind. Ein so ein klassischer Effekt ist ja der Halo-Effekt, das heißt, er überstrahlt vielleicht die Eigenschaft von jemandem, eine bestimmte Eigenschaft überstrahlt alles andere. Man sieht vielleicht so bestimmte, vielleicht Schwächen oder Defizite gar nicht, weil diese eine Eigenschaft so groß strahlt. Ne? Das ist so ein Begriff, der einem ja sehr, sehr häufig schon mal begegnet ist. Dir wahrscheinlich auch, denke ich mal.
Ja, mir fällt sogar ein Azubi ein.
Okay.
Der genau diesen Effekt sich zunutze gemacht hat. Mhm. Wir hatten einen Übungstag, da ging es darum, Beratungsgespräche zu führen, als Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Und dieser junge Mann, soweit ich das beurteilen kann, durchaus gut aussehend, der konnte sehr gut auftreten. Der hat sich hervorragend verkauft. Und die überwiegend Damen im Raum, seine Kolleginnen, waren auch total begeistert von der Qualität seines Beratungsgespräches. Und das war so, dass ich mit der Ausbildungsleitung anschließend zusammengestanden habe und dann haben wir nach einem bestimmten Schema Punkte vergeben, wie in der mündlichen Prüfung auch. Und dann kam er auch mit entsprechendem selbstsicheren Auftreten zu uns an den Tisch, das haben wir natürlich außerhalb des Plenums gemacht und da war die Bewertung nicht ganz so großartig, weil wesentliche Punkte gefehlt haben. Aber dieses wunderbare Auftreten, dieses selbstsichere, das hat die so geblendet, dass sie nicht gesehen haben, dass er bestimmte Sachen nicht abgefragt hat, dass er bestimmte Sachen nicht erklärt hat. Und dann ist er deutlich, das zerknirscht will ich nicht sagen, sondern nahezu eingeschnappt wieder von dann gegangen, weil seine Überzeugung natürlich auch war, das war jetzt das ein großartiges Beratungsgespräch.
Ja, und das System, mit dem er vor kurzem vielleicht noch große Erfolge gefeiert hat, ist jetzt gerade in dem Moment gerade mal schön vor die Wand gelaufen, ne?
Ja, und das funktioniert halt nur dann gut, wenn man sich eben gut strukturiert, so wie wir mit dem Fragebogen, wo man genau gucken kann, hat er das gemacht, hat er das gemacht, hat er das gemacht. Oder eben in Auswahlverfahren kann das ja auch passieren. Deswegen werden die Leute, die Auswahlverfahren machen, ja besonders geschult, dass genau das nicht passiert. Also als Beispiel, da kommt jemand rein, der unfassbar gut aussieht. Mhm. Menschen, die sehr schön sind, also die sehr attraktiv sind, denen wird auch gerne mal Kompetenz unterstellt, auch wenn die vielleicht gar nicht da ist.
Mhm, ja. Ja, oft hört man ja auch so einen Satz wie, sie sahen total kompetent aus. Ne? Und dann denke ich immer so, wie sieht denn jemand kompetent aus? Aber das ist genau das, was du gerade sagst. Da gibt es einen anderen Effekt, den habe ich, der ist ein bisschen ähnlich wie das, was du gerade erzählt hast von dem Azubi. Ich habe das nur in etwas anderer Ausprägung kennengelernt. Der hat dann auch einen anderen Namen, der Effekt. Und zwar war das der sogenannte Benjamin-Effekt. Das war ein Effekt, wo ein Auszubildender, korrekterweise sogar eine Auszubildende, die war so die Jüngste, die Kleinste, so ein bisschen auch die Zarteste. Mhm. Und da waren immer alle so ein bisschen so besonders vorsichtig mit ihr und waren besonders großzügig und haben vielleicht auch besonders wohlwollend geurteilt oder sonst irgendwas. Also dieser Benjamin-Effekt macht quasi ein bisschen das Gegenteil von dem, was dein Halo-Effekt bei dem Azubi da ausgelöst hat. Und man hat da eher so ein bisschen Mitleid dann gehabt und hat so ein bisschen der Beschützerinstinkt vielleicht auch. Und das ist auch so ein Beurteilungsfehler, der kann durchaus fatal sein.
Ja, da hatten wir eine Kollegin, die haben wir immer noch, als ich noch in Ostfriesland war. Und ich nenne das nicht Benjamin-Effekt, ich nenne das ein bisschen hemdsärmeliger. Und zwar löst das Beißhemmung aus. Ah, das kommt natürlich aus der Tierwelt, weil wenn etwas so klein und so niedlich ist und vielleicht auch noch so ein bisschen so spricht und so weiter, das löst einfach eine Hemmung aus, böse mit demjenigen zu sein oder Kritik zu äußern, weil man Angst hat, dass derjenige darunter zusammenbricht. Und wir hatten eine Kollegin, eine Vertrieblerin, die hat auch immer so gesprochen, und das ist total schön und so. Und die hat genau das, der mochte man nicht Nein sagen, weil die ja so ist. So, gleichzeitig war, ich will nicht sagen, der Wolf im Schafspelz, das stimmt nicht, aber die wusste ganz genau, was sie machen musste, um genau diesen Effekt zu erzielen.
Und da gibt's ja tatsächlich auch so die ganz schrägen Ausprägungen, die also bewusst diese Welle surfen und auch genau das gezielt auch einsetzen, um eben mit ihrem Vorhaben zum Ziel zu kommen. Eben besonders nett und besonders schüchtern und vielleicht auch ein bisschen schwachwirkend und sonst. Also das ist schon brutal, wenn man es gezielt einsetzt, ne?
Ja, natürlich, und es funktioniert, und ich bin da ja nicht frei von. Das heißt, selbstverständlich, wenn ich als Mann einer Frau gegenüberstehe, die so einen leicht hilflosen Eindruck macht, das weckt den Ritter in mir, das ist natürlich so, und dann will ich natürlich unterstützen. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch um diese Effekte häufig, nicht immer, aber sobald mir das bewusst wird, kann ich da natürlich ganz anders mit umgehen und kann da besser draufschauen und das trotzdem oder versuchen zumindest eine Gleichbehandlung hinzubekommen, weil das gibt es natürlich unter den Azubis oder auch unter allen anderen auch. Manche machen es eben bewusst, manche unbewusst.
Ganz genau. Und das ist auch keine Frage von Geschlecht, weil das machen teilweise Männlein und Weiblein gleichermaßen. Bei den Jungs wäre es dann eben dieser Benjamin-Effekt, ne? Also er ist der Jüngste, er ist der Schwächste, mit dem muss man ein bisschen vorsichtig umgehen, da darf man nicht so böse sein und so weiter. Mhm. Das ist genau der gleiche Effekt. Und da gibt es auch welche, die es wirklich gezielt einsetzen. Manch einer macht es vielleicht unbewusst, ist vielleicht von zu Hause, aus dem Umfeld auch genau das gewohnt, war vielleicht das Jüngste aller Geschwister. Und war immer so das Nesthäkchen und alle haben auf ihn aufgepasst. Und das zieht sich jetzt vielleicht dann ein Stück weit im Berufsleben dann auch durch.
Ja, absolut. Und wie gesagt, grundsätzlich alles in Ordnung bis zu einem bestimmten Rahmen. Wichtig ist, wenn ich eben mit solchen Menschen zu tun habe, dass ich sowas im Hinterkopf habe, dass es so etwas gibt. Und beim Benjamin-Effekt fällt mir ein anderer Effekt ein, der so ähnlich klingt, nämlich der Benjamin-Franklin-Effekt. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast.
Ja, gehört ja. Kannst du nochmal erklären, das wäre toll.
Ja, und zwar, wie kann ich sehr schnell Sympathie herstellen zu jemandem? Das ist relativ simpel, nämlich geh zu auf jemanden zu, den du gerade erst kennengelernt hast und bitte ihm um einen Gefallen.
Ja, genau.
Die Kiste war das, weil das Gehirn kann sich das nur so erklären, dass wir den anderen sympathisch finden, weil warum sollten wir den sonst einen Gefallen tun, wenn wir den noch gar nicht kennen? Und deswegen wird diesem Benjamin Franklin unterstellt, dass er das gemacht hat, dass er eben Menschen, wenn er sie kennengelernt hat, sehr schnell um einen Gefallen gebeten hat, um so Sympathie zu erzeugen.
Ja. Ja, stimmt. Und ist mir tatsächlich unbewusst auch schon häufiger passiert, dass ich so in so einem Seminar zum Beispiel einen Teilnehmenden, den ich noch gar nicht so kenne, einfach kurz um einen Gefallen gebeten habe. Was weiß ich, kannst du mir mal eben kurz helfen, den Tisch hier rüber zu schieben oder so? Stimmt, hast du recht. Und das hat unterm Strich sofort für eine Art Sympathie gesorgt. Ja, stimmt. Guck mal, so ist das. Manchmal nimmst du diese Effekte gar nicht selber wahr, obwohl du sie, ja, einsetzt, will ich gar nicht sagen, sondern du machst es einfach und denkst hinterher, Mensch, stimmt, das war das an der Stelle, hast du ja gerade gemacht, richtig.
Ja, ich mache das ganz, ganz selten nur bewusst, sondern frage dann einfach und dann, so wie du, und dann kommt das zustande. Also wir finden denjenigen sympathisch, weil er uns geholfen hat, und der andere findet uns sympathisch, weil er uns helfen konnte. Eigentlich total schräg, aber auch irgendwie total cool.
Ja, das ist mit den Effekten häufig so. Vor allen Dingen trifft man sie ja auch, egal ob es jetzt Berufsleben oder Privatleben ist. Ein sehr schöner Effekt, den ich sowohl im Beruf als auch im Privatleben schon mal erlebt habe, ist der sogenannte, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, Backfire-Effekt.
Wow.
Ja, dramatisch. Jetzt müsste ich so einen Tusch einspielen oder irgend sowas. Sehr schön. Danke, Sascha. Du bist der ultimative Instant-Tusch. Also Backfire-Effekt bedeutet letzten Endes, dass wenn jemand eine Meinung zu etwas hat, so vielleicht eine bestimmte Art von Sachkenntnis, und jemand anders widerlegt ihm diese Meinung, dann wirkt dieser Backfire-Effekt so, dass derjenige, der gerade falsch gelegen hat, jetzt nur noch umso intensiver darauf beharrt, dass er recht hat. Also die Meinung verfestigt sich umso mehr. Mit anderen Worten, der Geschlagene ist jetzt erst recht so drauf, dass er immer noch dagegen angeht. Das fand ich total spannend. Ist mir in beiden Bereichen Beruf und Privatleben schon begegnet.
Mehrfach, ständig. Es gibt da einen Spruch aus dem Volksmund dazu, der sagt, meine Meinung steht fest, verwirren Sie mich bitte nicht mit Tatsachen.
Mhm, genau.
Und das ist das, was hier ist. Ich habe auch eine Fantasie, warum das so sein könnte. Weil das ist ja etwas, da denkst du, bist in der Diskussion, du denkst so, und jetzt kommt das ultimative Sachargument, damit müssten alle Fragen geklärt sein. Mhm. Und dann kommt sowas wie, das glaube ich nicht.
Genau.
Ja.
Und jetzt in der letzten Zeit, als wir immer noch intensiv mit Corona zu tun haben, kam ja auch gerne mal so ein Satz wie, das sind keine Fakten, das sind eher Ansichtssachen. Wo ich dann auch denke, okay, nee, nicht so ganz, aber da wurden ja Fakten sehr häufig wirklich als Vermutung oder Ansichtssache dargestellt. Also Dinge, die wirklich schwarz auf weiß belegbar waren, wurden ja als Ansichtssachen dargestellt. Und gerade da ist es ja passiert, gerade weil es widerlegt worden ist, Stichwort Impfung und verhindert, dass eine Frau schwanger werden kann und so weiter. Das ist ja widerlegt worden. Und letztendlich hieß es dann, gerade deshalb sind die Leute noch mehr auf diesem Standpunkt stehen geblieben, dass es eben schädlich für eine Schwangerschaft ist und so weiter. Also das hat schon starke Blüten ausgetrieben. Und diesen Effekt konnte man während der Corona-Zeit sehr gut entdecken.
Ja, und im Alltag auch. Und ich glaube, dass zumindest ein Teil daran liegen könnte, dass wenn ich das dem zustimmen muss, muss ich ja mir selber gegenüber eingestehen, dass ich falsch gelegen habe. Mhm. Und das ist nicht so einfach, das zuzugeben, gerade in einer hitzigen Diskussion. Das ist ja einfach, die Fakten, die es gibt, anzuzweifeln. Und ein amerikanischer Präsident hat das ja auf die Spitze getrieben mit Fake News und alternativen Fakten, was der Diskussionskultur, glaube ich, keinen Gefallen getan hat.
Nee, absolut nicht. Naja, und da kommt dann dieser Effekt zustande. Und so wie du sagst, da kommt man auch so schnell nicht raus, wenn man so mittendrin steckt, weil der eigene Standpunkt verhärtet sich ja auch sehr stark, ne? Und dann kommt so dieser Jetzt-erst-recht-Gedanke und vielleicht stimmen mir dann trotzdem immer noch andere zu. Und dann sind wir nämlich in diesem, ja, Fake-News-Bereich und so weiter. Und einer sagt, der andere hat Unrecht, der andere sagt auch wieder, du hast Unrecht. Und beide beharren eigentlich auf ihrem Standpunkt. Ich glaube, eine Diskussion, eine Einigung, Konsens ist dann schon tot.
Ja, und da gab es mal einen ganz interessanten Ansatz. Ich weiß gar nicht von wem. Was, Eckhart Tolle, Dalai Lama, keine Ahnung. Also einer von den Bekannten.
Lothar Matthäus.
Ich glaube, der nicht. Er wäre mit im engeren Kreis. Und zwar ging es darum, und das ist ja so spannend, wenn wir über diesen Effekt nachdenken, ist die Frage, warum müssen wir die Wahrheit verteidigen? Da ging es um ein Beispiel, das wäre etwas Ähnliches wie mit den Fakten. Beispielsweise, du sagst also, das Licht ist mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Stundenkilometer unterwegs. Mhm. 300.000 km/h, richtig. Nee, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Pro Sekunde, glaube ich.
Pro Sekunde, glaube ich
auch. Pro Sekunde, ja. Genau so. So, das ist ja nur was Feststehendes. Mhm. So, und das zweifeln ja auch die wenigsten an. Wenn jetzt jemand aber sagt, das glaube ich nicht und das stimmt nicht und das ist ganz anders und was auch immer, und du diskutierst mit dem hin und her, stellt sich ja die Frage, warum? Die Lichtgeschwindigkeit, das Licht, braucht keine Verteidiger. Sondern, das ist ja das Spannende, warum versuchen wir jemanden davon zu überzeugen, dass das falsch ist, was er denkt und dass das richtig ist, was wir denken? Das hat ja was mit uns zu tun, dass wir denken, dass wir das machen. Aber warum müssen wir die Wahrheit verteidigen? Die Wahrheit steht für sich, aber trotzdem haben wir das Gefühl, wir müssen das verteidigen. Und wenn wir das eben tun, hat das ja was mit unserer Weltsicht zu tun. Und Menschen sind in der Lage, großartig zu verdrängen, wenn es nicht in die eigene Weltsicht passt, weil ja nicht sein darf, was nicht sein kann. Nee, umgekehrt. Nicht sein kann, was nicht sein darf. So.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Wenn jemand so einen Standpunkt hat und dann verteidigt er den natürlich auch, weil er glaubt, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein. Mhm. Trotzdem ist es ja immer nur eine Sichtweise. Und jetzt kommt halt jemand um die Ecke und sagt, ja, hier, das sind die belegten Zahlen, Daten und Fakten. Und dann kommt ja erst recht dieser Widerstand auf. Und ich finde, das ist so schwer zu greifen irgendwie, was da so in so einem Menschen vorgeht. Wie gesagt, man hat es ja während Corona auch gesehen, dass viele Menschen einen Standpunkt hatten, den sie verteidigt haben, obwohl ihnen wirklich konkret das Gegenteil bewiesen worden ist. Aber diesen Beweis haben sie ja dann auch schon nicht mehr antreten lassen. Weil dann kommen natürlich sehr, sehr schwammige Aussagen von wegen, ja, das ist ja nur eine Verschwörung, der du da aufliegst, obwohl sie vielleicht selber gerade Gefahr laufen einer Verschwörung, irgendwie einer Verschwörungstheorie aufzusitzen. Also das ist schon sehr schräg und gerade dieser Effekt, der ist mir schon einigermaßen häufig begegnet.
Ja, und ich habe da sogar eine Antwort dazu, wenn ich dann gefrustet bin. Diese Antwort heißt, da ist mit Verstand nicht ranzukommen. Das ist sehr böse, ich weiß. Manchmal schäme ich mich auch dafür, aber eher selten. Aber das ist tatsächlich so, wenn das so ist, da kann man sich eigentlich jede Liebesmühe und jede Energie sparen.
Ich probiere mir da immer zu sagen, will ich recht haben oder will ich glücklich sein? Also ab irgendeinem Punkt muss man dann auch mal loslassen, ne? Und ich probiere das dann irgendwann auch einfach loszulassen. Manchmal bin ich aber auch so, dass ich dann wirklich fest der Ansicht bin, ich habe recht. Habe ich mit meiner Frau auch schon mal drüber gesprochen, dass wir beide schon mal so Situationen hatten, wo wir gesagt haben, ich habe aber recht. Und dann braucht es irgendwann aber auch hinterher den Moment, wo du irgendwann mal loslässt. Und dann hat sie irgendwann auch mal losgelassen. Ich habe halt auch mal losgelassen, weil ums Recht haben, unterm Strich ist ja auch völliger Quatsch eigentlich. Also warum will jemand unbedingt auch Recht haben?
Ist ja eine Ego-Kiste.
Genau. Und da fand ich einen Satz sehr schön, den ich in diesem einen Buch gelesen habe, 50 Sätze, die ihr Leben verändern. Und der Satz lautet, einigen wir uns doch einfach darauf, dass wir uns nicht einig sind.
Ja.
So, und glaube ich auch. Dann sind eigentlich sind ja dann beide zufrieden, weil wir beide einig darüber sind, dass wir uns nicht einigen können. Und ich glaube, das könnte so ein Löser für so eine Situation sein.
Ja, das also zwei Ideen. Das eine zum Eskalieren, das andere zum Deeskalieren. Zum Eskalieren fangen wir mal damit an. Ein schöner Satz, den ich, ich weiß nicht, aus der Jugendzeit noch mitgenommen habe. Ich, okay, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Mhm. Das ist wunderbar, gerade wenn es emotional aufgeladen ist, da flippt Andreas richtig aus. Mhm. Und das andere ist zu sagen, ja, mag sein, ich habe das anders abgespeichert. Mhm. So. Und dann ist erstmal Ruhe, das habe ich vom Trainerkollegen zu übernommen. Der sagt dann auch immer, ja, ich habe das für mich anders abgespeichert, aber es könnte auch so sein, wie du das sagst. So. Und damit ist Ruhe. Und damit kann mehr Frieden einziehen.
Wenn du dann jemanden hast, der ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, sagt der vielleicht, dann musst du deine Festplatte mal defragmentieren.
Das kann passieren.
Ich habe noch einen anderen schönen Effekt gefunden und den fand ich auch sehr spannend, weil einfach der Name schon so spannend ist, nämlich der Fischteich-Effekt. Mhm. Der Fischteich-Effekt sagt aus, dass jemand, der zum Beispiel einen bestimmten Wissensstand hat, der sich irgendwo so im Mittelfeld befindet, wird sich tendenziell ein Umfeld suchen, in dem er mit diesem Wissensstand besonders glänzen kann. Also sage ich mal, der größte Karpfen im Hechtteich ist oder sowas. Ne? Mhm. Also der versucht sich ein Umfeld zu suchen, in dem er mit diesem Wissen, das er hat, glänzen kann. Der würde sich beispielsweise kein Umfeld suchen von Akademikern, die ihm also alle wissensmäßig deutlich überlegen sind. Das fand ich sehr spannend, weil auch das ist ja im Bereich vom beruflichen Umfeld zu beobachten.
Ja, gleichzeitig überlege ich gerade, wenn ich dir so zuhöre, machen das alle oder machen das nur einige? Weil wenn das alle machen würden, wie würden sich dann Gruppen finden? Oder hat das mit Selbstüberschätzung zu tun, dass ich nur denke, dass ich der schönste Hecht im Karpfenteich bin? Das, ja, weil das ist ja spannend, wenn dieser Effekt, wenn der von jedem gemacht werden würde, dann würde ja gar nicht aufgehen, sondern es wird ja dann wahrscheinlich mit einer Vermutung einhergehen, dass ich der schönste, schlauste und attraktivste im Raum bin, oder? Mhm.
Ja, eigentlich schon. Ich glaube auch nicht, dass das alle machen. Und diejenigen, die es tun, machen es vielleicht auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Sondern die suchen sich halt vielleicht wirklich eine Möglichkeit, um mit dem zum Beispiel Wissen, das sie haben, glänzen zu können. Und dann brauchen sie halt ein entsprechendes Umfeld. Mhm. Ich weiß noch von früher, da war einer in meiner Klasse damals, der kannte sich mit einer bestimmten Sache sehr gut aus. Ich kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, womit das jetzt genau war. Aber ich wusste genau, er unterhält sich am liebsten mit den Leuten über diese Sache, die davon gar keine Ahnung haben. Weil er dann natürlich strahlen konnte in dem Moment. Aber sobald jemand vielleicht auch ein Wissen hat, das dem ebenbürtig oder sogar überlegen ist, war er schon wieder kein guter Gesprächspartner mehr. Dann hat er dann eher sich vom Acker gemacht und lieber woanders hingegangen. Und den Effekt kannst du tatsächlich gelegentlich auch mal so im beruflichen Umfeld entdecken. Habe ich zumindest schon festgestellt.
Ja, stimmt. Doch, ich glaube, jetzt, wenn ich da so länger drüber nachdenke, das haut schon hin, gerade wenn ich es eben bewusst steuern kann, wenn es um bestimmte fachliche Themen geht. Wenngleich ich natürlich aus Sicht der persönlichen Entwicklung sage, mein Gott, gehe genau dahin, wo du Menschen hast, die alle schlauer sind als du, damit du was lernen kannst. Mhm. Ich habe das jetzt gehabt diese Woche, da hatten wir eine Veranstaltung, wo es um Change Management ging und die beiden Kolleginnen, die das geleitet haben, die sind in dem Thema 10-mal tiefer drin als ich. Mhm. Und ich finde das großartig, dass die das dann auch noch aufbereiten und zur Verfügung stellen und freue mich, dass ich nicht der Schlauste in der Runde bin. Aber das hat bei mir ja auch nur damit zu tun, dass ich es total mag, wenn man mich inspiriert. Und das geht ja nur dann, wenn die Leute etwas machen, was ich nicht kann oder ein anderes Wissen haben oder da anders drauf gucken. Ja, aber doch, je länger ich darüber nachdenke, das ist natürlich auch was für das eigene Selbstwertempfinden und Selbstwertgefühl. Weil wenn ich dann glänzen kann mit meinem Wissen, fühle ich mich ja meistens auch toll.
Ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, kommt das aus Amerika? Das ist ein schönes Sprichwort, aber völlig egal, wo es herkommt. Ich finde es einfach schön. Das lautet so sinngemäß, wenn du der Schönste, Beste, Intelligenteste in einem Raum bist, dann bist du halt im falschen Raum. Mhm. Und das fand ich großartig, weil natürlich, bis du der Beste bist, das ist ja auch wunderbar, wenn du sogar der Beste in irgendwas bist. Ich find's großartig. Nur dann kannst du das vielleicht für eine kurze Zeit genießen, finde ich auch wichtig, aber dann vielleicht einfach mal den Raum wechseln, wo man eben wieder der Rookie, der Neuling, der Beginner ist, ne? Damit man wirklich vielleicht eben sein Wissen auch erweitern kann. Denn von wem willst du lernen, wenn du in irgendwas irgendwo der Beste bist? Dann brauchst du halt wirklich ein Umfeld, wo alle anderen dir was vormachen können, damit du eben nachmachen und lernen kannst.
Ja, und da kann man auch Menschen suchen, die in ihrem Fachbereich die Besten sind, aber nicht in Konkurrenz zu dir stehen. Mhm. Das ist natürlich, also ich sag mal als Beispiel, du bist der beste Verkäufer von Fahrrädern und schließt dich kurz mit dem besten Verkäufer von Autos. Das heißt, ihr kommt euch nicht ins Gehege, da gibt's kein Konkurrenzdenken und man kann gucken, wie macht der andere das denn in seinem Fachbereich? Dann ist die Gefahr von Konkurrenz natürlich nicht so da. Dahin zu gucken. Also das finde ich schon wichtig und cool, weil natürlich ist das so, wenn du in deiner eigenen Profession unterwegs bist und hast mit, also in unserem Fall, wir sitzen mit Trainerinnen und Trainern zusammen. Also natürlich tappe ich mich dabei zu gucken, was kann der, was macht der so? Also nicht mit großem Neid, wenn dann mit positivem Neid, aber natürlich gucke ich natürlich, wie schneide ich hier so ab in dieser Runde.
Es gibt sogar einen spannenden Versuch, der geht so ein bisschen in die Richtung und beschreibt so eine Art gegenteiligen Fischteich-Effekt, nämlich den sogenannten Cheerleader-Effekt. Und zwar haben sie eine, sag ich mal, vom Aussehen her durchschnittlich aussehende Person in ein Umfeld zum Beispiel von Topmodels und so gestellt. Und in der Beurteilung von Menschen, die jetzt diese Situation sehen und beurteilen sollten, wurde diese durchschnittlich aussehende Person deutlich hübscher, deutlich attraktiver wahrgenommen, als sie es in einer Gruppe von Menschen ist, die alle eher im Durchschnitt vom Aussehen her waren. Ums Aussehen und sowas geht es selber dabei gar nicht, sondern diese Bewertung fand ich spannend, dass jemand, der eben in einem anderen Umfeld anders bewertet worden ist, vielleicht sogar positiver bewertet worden ist, als jemand, der in einem, sag ich mal, angepassteren Umfeld ist, wo er selber mit ins normale Feld mit dazugehört.
Ja, diesen Effekt haben wir auch bei der Psychologie des Überzeugens. Da geht es nämlich genau darum, ich glaube beim Thema, bei dem Prinzip Sympathie. Und das ist beispielsweise der Grund, warum man an Fahrzeuge oder Produkte sehr attraktive Menschen stellt. Mhm. Weil diese Attraktivität dieser Menschen auf das Produkt abfährt. Das heißt, das Produkt wird, das hat man tatsächlich untersucht, auch mit Fahrzeugen war das, glaube ich, mit Autos. Da sind ja häufig bei solchen Ausstellungen, meistens sind es ja, zumindest soweit ich das erinnern kann, gut aussehende, attraktive Frauen, die an die Autos stellen. So. Mhm. Und das haben die tatsächlich untersucht und haben festgestellt, dass eben die Autos positiver bewertet wurden, wenn da attraktive Frauen daneben standen.
Mhm. Ja, spannend. Und auch das ist ja nichts anderes als ein Beurteilungsfehler. Das macht ja schon was mit uns. Und manchmal können wir uns auch gar nicht dagegen wehren, sondern uns unterläuft dieser Fehler eigentlich. Und hinterher merken wir dann vielleicht irgendwann mal, Mensch, da hast du eigentlich total daneben gelegen mit dem, was du da eingeschätzt hast, ne?
Und Cheerleader-Effekt klingt natürlich viel schöner. Das muss man da einfach mal sagen.
Definitiv. Ich muss sagen, mir ist was ganz Ähnliches selber schon mal passiert. Da war ich in einem Seminar mit Schülern und dann ging es um das Thema erster Eindruck. Und dann haben viele von den Schülern gesagt, ja, der erste Eindruck, den wir von dir hatten, waren zum Beispiel, du bist halt so ein Business-Typ und kommst hier mit Anzug in die Schule und sowas und so. Mhm. Aha, und ich sage, hat das eher zum Positiven oder Negativen geführt? Nee, das hat eher zum positiven Einschätzung geführt. Und der eigentliche Klopfer an der Sache war, ich habe an dem Tag gar keinen Anzug getragen.
Aha.
So, und das fand ich großartig. Ich hatte eine normale Stoffhose an, ich hatte ein Hemd an, okay, aber ich hatte so einen Pullunder drüber, aber ich habe gar keinen Anzug getragen und trotzdem haben die mich wahrgenommen, als wenn ich einen Anzug tragen würde.
Das war auch interessant.
Fand ich total spannend. Ich weiß gar nicht, wie man den Effekt dann nennt irgendwie. Vielleicht sollten wir einen neuen Namen dafür erfinden.
Ja, den André Maas-Effekt.
Ja, Anzug-Fake-Effekt oder so. Sascha, ich habe noch einen letzten, über den wir vielleicht noch mal kurz sprechen können.
Ja, gerne,
weil das auch einer ist, der einem so im beruflichen Umfeld vielleicht auch schon mal vorgekommen ist. Und mir selber ist der definitiv schon passiert, nämlich der sogenannte Honeymoon-Hangover-Effekt.
Das klingt ja auch schon mal spannend.
Ja, total. Und zwar basiert es darauf, stell dir bitte vor, eine Person tritt eine neue Stelle in einer neuen Firma an, hat also ein neues Umfeld, neue Kollegen, neue Aufgaben, neue Firma, ganz neuer Arbeitsweg und alles ist ab diesem ersten Tag an fantastisch, großartig, rosarot und einfach nur mit einem Wort Weltklasse. Mhm. Und jetzt fängt nach und nach dieser Honeymoon-Hangover-Effekt ein, nämlich so eine Art Kater-Effekt hinterher. Nämlich so nach und nach stelle ich fest, naja, okay, so toll ist es jetzt vielleicht auch nicht. Bei dem Arbeitsweg bin ich länger unterwegs. Die Leute habe ich am Anfang zwar nett gefunden in meiner Abteilung, aber jetzt merke ich, okay, die sind alle doch ein bisschen reserviert mir gegenüber. Die Tätigkeit ist auch doch gar nicht so toll, wie ich gedacht habe. Ich dachte, ich hätte mehr Verantwortung oder so. Ich hätte eine abwechslungsreichere Tätigkeit. Also da kommt so ein bisschen Katerstimmung und Ernüchterung plötzlich auf. Und das nennt man dann Honeymoon-Hangover-Effekt. Also eine ursprünglich grandios empfundene Sache wird plötzlich so nach und nach immer schlechter in der Wahrnehmung und am Ende kommt sogar sowas wie Kaufreue oder so.
Ja, also da kann ich sofort andocken und da fallen mir auch verschiedene Sachen ein, die dazu führen können, dass sowas entsteht. Und bei dem einen bin ich wieder bei der Psychologie des Überzeugens. Wir möchten gerne, dass unsere Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass die richtig sind. So, das heißt, wir möchten oder suchen auch nach Punkten, die unsere Entscheidung bestätigen. Das heißt, eine häufig emotionale Entscheidung versuchen wir dann kognitiv zu rechtfertigen, warum das richtig ist. Das heißt, wir suchen natürlich gerade in der Anfangszeit immer nach Gründen, warum etwas gut ist und warum das richtig ist. Auch ein neues Auto beispielsweise. Und so könnte ich mir das bei der Arbeit eben auch vorstellen. Und irgendwann, wenn eben dieser Effekt ein bisschen abflacht, stelle ich fest, ach, hier arbeiten auch mehr normale Menschen. Nicht nur freundliche Menschen, sondern auch normale Menschen. Und der Chef kann auch ganz anders sein. Und das ist ja ähnlich wie in der Beziehung. Man ist verliebt und man sieht alles rosarot und hat die entsprechenden Hormone im Körper. Und irgendwann flacht das ab und man stellt fest, dieses wunderbare Sonnenscheinchen hat auch Gewitterwölkchen.
Ganz genau. Und dann gibt es ja Menschen, die nutzen dann im Privatleben sowas wie Tinder oder so, wo es ständig eigentlich darauf abgezielt wird, dass es diesen rosarote Wolkeneffekt gibt. Also, dass die ständig immer nur in so einer Art, ja, ich nenne es jetzt mal Verliebtseinsphase sind, so ein bisschen dieses verknallt, verschossen, diese Schwärmerei. Und in dem Moment, wo dann so dieser Reiz des ersten Kontaktes schwächer wird und so nach und nach man vielleicht feststellt, okay, der ist ja doch nicht so charmant, wie ich gedacht habe. Sie ist ja doch nicht hat doch nicht so Lust auf Party, wie ich das vorher mal erwartet und gedacht habe. Und dann ernüchtert man da irgendwie, ja, und dann kommt wahrscheinlich dieses typische Wischen, am Ende sogar noch sowas wie Ghosting oder sowas. Naja, und dann passiert das halt. Aber ich finde es spannend, weil ich selber habe diesen Honeymoon-Hangover-Effekt bei mir schon erlebt, dass ich mich wirklich hinterher dann auch gefragt habe, warum hast du das jetzt eigentlich so gemacht? Warum hast du diese Stelle jetzt angetreten? Die ist gar nicht so toll, wie du das am Anfang alles gedacht hast. Also dieser strahlende Schein, der blätterte dann doch ab und war dann am Ende alles, ja, es war gar nicht so toll, wie ich es mir ursprünglich mal gedacht hatte.
Ja, und dazu kommt natürlich, wenn wir in ein neues Umfeld kommen, was, ich sag mal, grundsätzlich geneigt ist, machen wir ja auch, also mache ich die Erfahrung, dass die meisten Menschen erstmal nett und freundlich sind, weil sie sich gerne von ihrer positiven Seite zeigen wollen. Genauso wie du es gesagt hast, wenn wir Partnerschaften versuchen zu knüpfen. Wir kommen ja nicht in ein Date und erzählen, was wir alles nicht können und wo wir überall Macken haben, sondern wir versuchen uns ja von der positiven Seite zu zeigen. Mhm. Und das versuchen viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch und ich natürlich auch, wenn ich irgendwo neu bin. Und irgendwann nutzt sich das Neue aber ab. Da kommt der böse, böse Alltag. Und im bösen, bösen Alltag kommen dann eben auch genau die Verhaltensweisen zum Tragen, die ich sonst am Anfang versucht habe zu verdecken.
Ja, ganz genau. Und ja, wenn denn der Schein erstmal angefangen hat zu blättern, dann lässt sich das, glaube ich, auch nicht wieder zurechtruckeln. Aber in dem Moment entscheidet sich dann auch tatsächlich, habe ich hier wirklich die richtige Entscheidung getroffen oder war es wirklich falsch? Also ich damals wusste zum Beispiel nach relativ kurzer Zeit, nachdem es alles so toll war am Anfang mit diesem Job, auch mit diesem Arbeitgeber, mit diesem Umfeld, habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, da, wo zum Beispiel der Chef immer so auf Kumpel gemacht hat, so auf und alles super und alles kein Problem, auf einmal hast du gemerkt, wie der eigentlich wirklich drauf war und wie unfair er eigentlich am Ende dann auch war und wie respektlos und wenig wertschätzend er sich dann am Ende auch verhalten hat. Also der hat seine Maske dann relativ schnell abgelegt und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, du hast dich mit dem Job an dieser Stelle vollkommen falsch entschieden. Obwohl ich am Anfang wirklich auch Feuer und Flamme war.
Ja, und das ist ja auch nachvollziehbar, dass wir da mal rein tappen können. Und deswegen gibt es ja diesen Grundsatz, vor dem ich selber auch immer mal wieder abweiche, triff keine Entscheidung, wenn du verliebt oder sauer, zornig bist.
Mhm, ganz genau. Aber man kann es auch verstehen, wenn solche Entscheidungen so getroffen werden, weil man ist vielleicht gerade in einer riesen Hochstimmung aufgrund von wie zum Beispiel verliebt sein oder man ist gerade halt in so einer geballte Fauststimmung und man will jetzt erst recht vielleicht was verändern oder so.
Und dann schwingen eben die Kampfhormone oder die Liebeshormone mit und das vernebelt unsere Sinne und dann treffen wir Entscheidungen, die im besten Fall nur wenig Schaden einrichten, aber im schlimmsten Fall eben richtig Geld kosten.
Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wahrscheinlich hast du auch schon so den einen oder anderen Effekt mal bei dir festgestellt oder gemerkt, dass du dich mit irgendwas vertan hast, weil du vielleicht einem Irrtum aufgesessen bist oder dich einfach nur ein bisschen geirrt hast. Sowas ist völlig normal, sowas ist menschlich. Und gerade wenn man zum Beispiel im Bereich Personalauswahl unterwegs ist, dann läuft man sehr schnell durch zum Beispiel Beurteilungsfehler eben Gefahr, solchen Dingen aufzusitzen. Das ist alles nicht schlimm, das ist menschlich. Wichtig ist tatsächlich, sich das bewusst zu machen, welchen Fehler man hier vielleicht gerade begangen hat, bin ich vielleicht gerade zu wohlwollend, weil ich ein bisschen Mitleid habe oder wie auch immer. Und dann beim nächsten Mal vielleicht einfach dann anders entscheiden.
Genau. Also von daher, es ist zutiefst menschlich. Wir alle liegen an der einen oder anderen Stelle diesen Effekten bewusst machen oder, da zitiere ich wieder dich, lieber André, auf den mentalen Balkon treten, ein bisschen Distanz schaffen, draufschauen und im schlimmsten Fall auf die Schulter klopfen, sich freuen, dass man es erkannt hat, auch wenn es ein bisschen später ist. Und dann darf es auch wieder gut sein.
Tja, bevor jetzt hier irgendjemand den sogenannten Turnschuhreflex bekommt, nämlich der Effekt, dem man einen Turnschuh nimmt, ihn auf den Wecker wirft, wenn er morgens klingelt, machen wir für heute Schluss. Wir haben uns gefreut, dass du dabei warst, freuen uns jetzt schon auf die nächste Woche, dass du wieder dabei bist. Und wenn du Lust hast und es noch nicht gemacht hast, dann freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast, bei YouTube Podcast oder wo du uns auch immer hörst. Und wenn du Lust hast, uns zu folgen, freuen wir uns da riesig drüber. Vielleicht magst du uns auch weiterempfehlen, denn es gibt vielleicht den einen oder die andere in deiner Umgebung, die Lust haben, sich mit anderen neuen Impulsen nochmal auszustatten.
Genau, das hätte bestimmt schöne Effekte. Wir danken dir, wünschen dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss.